und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale, alle vier Wochen mit Markus Hörster
und Christian Cordes.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 102, Gemischte Zukunft. Musik von Fortuna Ehrenfeld, das letzte Kommando. Ihr hört Logbuch Digitalien. Hi Christian, grüß dich.
Hallo Markus.
Ja, und dieser Song, der passt doch perfekt zu unserem heutigen Gast, denn der ist in Köln.
Genau, es geht um einen Gast, den ich schon seit Jahren, nein, schon, ich glaube Jahrzehnte, zumindest seit es Twitter gibt und ähnliches, kenne. Und wir uns tatsächlich erst live, ich glaube, Thomas wird es nachher nochmal berichten können, ich glaube, letztes Jahr war es, in Wolfsburg getroffen haben. Es geht um Thomas Riedel. Hallo Thomas.
Hallo, guten Abend.
Schön, dass du dabei bist.
Schön, euch zu hören.
Genau, Thomas. Wer ihn nicht kennt, wird sich nachher auch nochmal selber vorstellen, ist ein Experte, Journalist und Blogger und gerade auch mit den Themen AR, VR, Metaverse unterwegs. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen. Was versteckt sich dahinter? Und wir wollen natürlich mit Thomas so ein bisschen die aktuelle Situation Revue passieren lassen und auch einen Ausblick in die Zukunft wagen.
Genau, und natürlich möchten wir aber auch mit Thomas wie mit allen Gästen unseren berühmten Schnellcheck durchgehen. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, Thomas, und die wollen wir dir einfach stellen. Das sind meistens zwei verschiedene Begriffe, wo du dich für einen entscheiden musst. Und da lernen wir dich ein bisschen aus digitaler Sicht und auch darüber hinaus kennen. Wollen wir einfach mal starten, Christian?
Android oder iOS?
Android.
Windows oder macOS?
Windows.
Hawaii oder Thunfisch?
Hawaii.
Kaffee oder Mate?
Kaffee.
Design oder Code?
Design.
Reichweite oder Interaktion?
Interaktion.
Blue Sky oder Threads?
Mastodon. Das ist, glaube ich, ungültig, die Antwort, aber...
Genau, müssen wir eigentlich hinzufügen als dritte Möglichkeit, genau. Nee, lassen wir gelten, Thomas, alles gut. Auto oder ÖPNV?
ÖPNV.
Spiegelreflexkamera oder Smartphone-Cam?
Smartphone-Cam.
Anzug oder eher der Hoodie?
Hoodie.
Mail oder Messenger?
Mailinger.
Mixer, also quasi aus beidem, genau. Kreative Intuition oder künstliche Intelligenz?
Kreative Intuition.
Eule oder Lerche, chronobiologisch gesehen?
Eule.
Tablet oder Laptop?
Laptop.
Radio oder Podcast?
Podcast.
Bist ja selber auch Podcast, da sprechen wir nachher vielleicht noch drüber. Und Logbuch Digitalien, wenn ihr es nicht wisst, gibt es auch als Podcast unter logbuch-digitalien.de. Ja, Thomas, wir haben so ein bisschen auf deiner Webseite gestöbert und da habe ich gesehen, von einem Chorsänger an der Domsingschule Rottenburg bist du über deinen Zivildienst im Zentrum für Informationstechnologie im Uniklinikum Tübingen dann zu deinem Studium unter anderem der Philosophie und Literaturwissenschaften gekommen. Dann hast du ein Volo gemacht bei einem Kölner Stadtmagazin. Wie bist du dann letztendlich in der Tech-Welt gelandet und zu einem Experten darin geworden?
Ja, also im Grunde war ich immer schon irgendwie Techie, auch schon während meines Zivildienstes und der ganzen Phase, weil ich war im Internat und dort hatten die ein Geschenk bekommen, nämlich von einer Firma so ungefähr 20 286er und 386er, die da so rumstanden im Keller und keiner hat sie benutzt und sie waren auch irgendwie kaputt. Und was ich dann mal eines Abends gemacht habe oder mehrere Abende bis Wochen und Monate war, mich da reinzuhocken und die Bauteile miteinander so lange zu kombinieren, bis ein funktionsfähiger Computer rauskam. Mhm. Und im Prinzip war das so ein bisschen der Start und bin seitdem eigentlich immer irgendwie, habe ich was mit Computern gemacht, gebastelt. War auch der Erste, der da im Internat dann die das Internet eingerichtet hat und die erste Webseite gebaut hat. Und natürlich auch zum allerersten Mal was illegal aus dem Internet runtergeladen hat, nämlich Star Wars Episode 1, den ich quasi auswendig kann deswegen. Und seitdem bastel ich im Prinzip irgendwas mit Internet und Technik herum. Und deswegen war das irgendwie ganz natürlich, dass ich damit was auch professionell mache. Tatsächlich fing es dann erst mit dem Volontariat an, wirklich professionell zu werden.
Das erinnert mich noch an die Zeiten, als es gab noch Phobis damals, den großen Computerhersteller. Die hatten noch mal eine Zeit lang Rechner im Colani-Design. so eine ganz, ganz große.
Das Tröpfchen.
Ja, genau. das war das ganz Große. Jetzt ist natürlich die Frage, du sagst aus der Zivildienstzeit und immer schon ein Hang zu IT und 2012, wenn wir es richtig herausgefunden haben, ging es dann los, auch mit dem Thema etwas tiefer zu gehen. Und wie ist praktisch so der Übergang gewesen vom Kölner Stadtmagazin hin in die Tech-Welt? Das würde uns natürlich noch interessieren.
Ja, das war total cool, weil das Volontariat beim Kölner Stadtmagazin, das war das Känguru-Stadtmagazin, tatsächlich ein Familienmagazin, da war ich der einzige Mann. Und die hatten mich eingeladen, zum einen, weil ich mich gut mit dem Internet auskannte und sie tatsächlich auch niemanden hatten, der sich damit irgendwie auskennt, aber vor allem, weil ich gut Suppe kochen konnte. Ich habe nämlich mittwochs dann mal in meinem Praktikum eine Suppe gekocht und die war so gut, dass sie gesagt haben, du bist eingestellt. Und während ich mich also da so ein bisschen um diese Medienthemen und um das Internet gekümmert hatte in diesem kleinen Verlag, hatte ich aber noch genügend Zeit, noch andere Dinge zu tun. Habe da einen Podcast gestartet, den Droid Boy Podcast, wie er damals hieß, einen Android-Blog gestartet und habe Termine auf meiner Webseite eingetragen. Und zwar damals noch über Google. Da konnte man seine Termine noch praktisch auf der Webseite veröffentlichen mit so einem, mit so einem iFrame. Und da konnten die Leute auch noch sehen in Echtzeit, wo man war. Und da war es dann mal so, da bin ich mal auf Events gegangen. Und welche Events gab es damals? Das waren Events, die zum Beispiel sich um das Thema Twitter gekümmert haben. Also ein Twittwoch, ihr kennt das vielleicht noch. Oder verschiedene Barcamps und andere Events, die irgendwie digital waren. Und dann kam jemand auf einem Event auf mich zu und sagte, Thomas, sag mal, du bist doch dieser Droid-Boy mit dem Kalender auf der Webseite. Und dann dachte ich so, okay, das ist krass. Und er war deswegen auf dem Event, weil er das auf meiner Webseite gesehen hatte. Und dann wusste ich, okay, da habe ich hier eine Lücke gefunden und habe den kräftig befüllt, den Kalender. Und das wurde tatsächlich dann sogar zu einem kleinen Start-up.
Bevor wir gleich zu unserem großen Thema des Abends rüberschwingen, erlaubt mir noch eine Historie. Du bist ja auch einer der Ersten, die einen Blog betrieben haben und die berühmte, wie hat Sascha Lobe immer gesagt, Blogosphäre, die es damals gab, also 2007, 2008 die erste Republika, die noch in Berlin stattfand. Wenn du es jetzt so in der Retrospektive auch zu dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben in Veränderungen im Kontext von Social Media, Twitter ist nicht mehr benutzbar oder X, wie es jetzt heißt, was ist so medientechnisch so deine Zusammenfassung des letzten Jahrzehnts im Wechsel?
Also im Grunde ist das passiert, was auf gar keinen Fall hätte mit dem Internet passieren dürfen, nämlich das Kapital hat übernommen und hat unsere Träume, die wir damals von einem freien Internet hatten, wo wir alle Träume verwirklichen können, in ein kapitalistisches Land verwandelt, wo halt ein paar wenige sehr, sehr reich werden und unsere Daten absaugen. Das heißt, unsere Träume sind geplatzt und wir müssen jetzt gerade irgendwie damit zurechtkommen, dass wir eigentlich keine richtige Heimat haben. Also unser eigenes Digitalien wurde uns genommen und wir sind gerade so ein bisschen auf der Suche. Das merkt man auch, dass man nicht mehr sagen kann, kommt alle zu Twitter, sondern Threads, Blue Sky und Mastodon. Also hier findet eine Fragmentierung statt und zu X kann man eigentlich niemanden mehr schicken.
Und aus gutem Grund und aktuellem Grund nochmal einen Blick in die Vergangenheit, nämlich die gute alte Zeit des Internets, verbinden viele doch bestimmt mit diesem Geräusch. Ja, und heute am 30. September 2025 ist der Tag, wo AOL das Dial-Up-Internet einstellt. Also zum letzten Mal könnte man das heute in der Praxis machen. Wusste ich gar nicht, dass das überhaupt noch möglich ist.
Aber es ist ja auch die gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, wenn wir gerade gehört haben von dir auch, dass große Konzerne das Internet so ein bisschen gekapert haben. Und natürlich, wenn wir über VR, AR, Mixed Reality sprechen, dann kommen wir auch an einen anderen großen Konzern, nämlich Meta, ja in irgendeiner Art und Weise gar nicht vorbei. Kannst du für unsere Zuhörer vielleicht mal so eine Schnelleinordnung für jemanden, der zwar die Begriffe gehört hat, aber eigentlich nicht so richtig den Unterschied zwischen AR, VR, Mixed Reality und Co. halt hat zur Einordnung?
Ja, sehr gerne. Also mal eben schnell ist so ein bisschen schwierig, weil es tatsächlich eine sehr erklärungsbedürftige Technologie ist, aber so mit einem Konzept kann man das eigentlich ganz gut begreifen, und zwar bei den klassischen Medien, da guckt man drauf, ja, da hat man meistens ein Screen vor sich oder eine Leinwand oder man hört es an, wie das Radio, und bei VR oder AR, da befindet man sich drin. Also man trägt irgendein Gerät auf dem Kopf meistens oder befindet sich in einem Raum, der komplett mit Diaprojektoren zum Beispiel ausgestattet ist oder mit Laserprojektoren. Und man hat eher das Gefühl, drin zu sein in der Szene. Und je nachdem, wie stark sozusagen die Welt von künstlicher beeinflusst wird, also wie sehr die echte Welt durch eine künstliche Welt, durch eine virtuelle Welt ersetzt wird, desto mehr ist es dann VR. Und wenn man eigentlich noch die echte Welt so sieht, wie sie normalerweise ist, aber zum Beispiel dann auf dem Tisch noch eine digitale Pflanze steht, dann würde man eher von Augmented Reality sprechen, weil das sozusagen einen sehr kleinen Anteil von etwas Digitalem hat. Und das ist so ein bisschen das Spektrum. Und meistens muss man dafür eine Brille aufsetzen, weil das ist momentan noch das Einfachste. In die Matrix bekommt man so einen Metallspreisel hinten ins Gehirn rein. Da sind wir noch ein bisschen weit entfernt, obwohl Elon Musk ja schon dran arbeitet.
Hast du selber so eine Brille, so eine XR- oder VR-Brille, und nutzt du die regelmäßig?
Na klar, sonst könnt ihr natürlich nicht so kompetent drüber sprechen. Das ist natürlich Pflicht. Mehrere von Meta, die Meta Quest 2 und die Meta Quest 3 und auch eine Meta Ray-Ban, eine Smart Glasses habe ich auch. Das ist der neueste heiße Scheiß, würde ich mal sagen.
Genau, habe ich, glaube ich, auf deinem Foto gesehen, deines neuesten LinkedIn-Posts.
Das Thema, eine Brille zu nutzen, um die Welt zu erweitern beziehungsweise eine Verbindung zum Internet zu schaffen. Das haben wir ja schon in vielen anderen Konzepten auch gesehen. Also ich erinnere mich noch an, als Snapchat auf den Markt kam, gab es keine AR-Brille von denen, aber da hießen die Dinge, glaube ich, Spectacles, also diese Brille, wo du praktisch auch eine Kamera eingebaut hattest und die Snaps hießen sie, glaube ich, dann halt auch damit hochladen konntest. Oder viele kennen noch der älteren Google Glass. Also Google war ja sehr, sehr früh eigentlich schon mit einem Produkt auf dem Markt, was dann aber ja nicht ein Durchsatz oder nicht den Durchbruch geschafft hat, wie vielleicht heute eine VR-Brille das hat. Was glaubst du, war es damals ein Fehler von Google auf den Markt zu gehen, oder war es genau richtig, weil sie damit eventuell schon so ein Stück weit einen Ausblick in das, was wir heute als normaler empfinden, damit uns mitgegeben haben?
Ja, noch viel früher hat Nintendo sozusagen ein VR-Boy gelauncht. Da gab es sozusagen ein VR-Headset, das man sich auf den Tisch stellte, und dann musste man seinen Kopf so sich reinstecken und dann konnte man Gameboy-Spiele in VR spielen. Immer wieder gab es im Laufe der letzten 30, 40 Jahre eigentlich solche Versuche. Es gab tatsächlich sogar mal eines der ersten kommerziellen Headsets, da brauchte man einen 286er für, also wirklich einen sehr alten Computer mit 33 Megahertz Prozessorleistung, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da gab es auch schon ein Headset dafür, das hatte aber 2 bis 3 Bilder pro Sekunde, das heißt Motion Sickness war echt krass. Also wenn man so zurück in die Geschichte guckt, gibt es davon einige Versuche, und Googles Versuch war der bis dato beste Versuch, ein kommerzielles Augmented Reality Headset herzustellen. Also etwas, das man an seine normale Brille ranklappen konnte. Das war praktisch ein monokulares auf der rechten Seite, im Auge ein Display, das man reingucken konnte und das ein paar Funktionen zur Verfügung gestellt hat. Und Das war schon sehr cool. Ich glaube, was dort ein bisschen das Problem war, dass Google damals noch als die Datenkrake verschrien war. Also sammelt alle unsere Daten und das war sozusagen I spy with my little eye, was Google da gemacht hat. Also hat diesen Faktor einfach nochmal verstärkt und so wurde dann aus Glass, aus Google Glass die Glassholes. Also jeder, der so eine Brille trug, war dann Glasshole, weil er die Daten absaugen will. Technisch war das cool, hat auch schon funktioniert und es hätte auch weiterentwickelt werden können. Zumal, wenn man sich heute mal die allerneueste Brille von Meta anguckt, sie gar nicht so viel anders ist wie das, was Google damals gemacht hat. Mit dem kleinen Unterschied, wir haben heute noch KI. Aber das war damals schon sehr, sehr gut.
Ja, war, glaube ich, auch die Zeit, wo die Diskussion über Google Street View so hochkochte. Ne? Da stand Google sowieso allgemein in der Kritik. Auf der Cebit habe ich auch mal so eine Google-Glasbrille aufgehabt. Da habe ich noch ein Foto irgendwo auf meinem Facebook-Account rumschlummern. Sah auf jeden Fall sehr elegant aus und ja, sehr unauffällig. Und bekanntlich arbeitet Google ja gerade auch wieder an einer neuen Brille.
Aber dieses Thema, das ist ja auch nochmal interessant, dass dieses Glasshole und dass Google praktisch ein bisschen daran gescheitert ist, an der verschriebenen, vielleicht auch durch die Medien gepushten Identität als Datenkrake, wenn das in der Form nicht gewesen wäre. Also das für mich ist so die Frage, hatte unsere Gesellschaft damals noch kein Vertrauen zu dieser Technologie und man hatte dann praktisch einen Konzern, der diesen Innovationsschritt gewagt hat und man selber vielleicht auch gar nicht aufgeklärt genug war zum Thema Daten, halt nach vorne geschoben. Also ist es vielleicht auch dieses ganze Thema AR und VR in der Öffentlichkeit und das Wissen darüber ein großes Aufklärungsproblem in unserem Land? Also wir sehen, ich erinnere mich, als die Apple Vision Pro rauskam und die ersten Influencer damit Bahn gefahren sind oder durch New York gelaufen sind, wo alle auch gedacht haben, die sind ja irre und verrückt. Was soll das denn? Und ich habe so das Gefühl, bei diesem Thema spaltet es so ein bisschen die Nation zwischen, ist das so ein Tech- und Nerd-Zeug oder ist es tatsächlich etwas, wo derjenige selber vielleicht für sich noch nicht erkannt hat, was er damit anfangen kann oder welchen persönlichen Mehrwert er dadurch hat, weil es vielleicht in den Medien in irgendeine Richtung versucht wurde zu pushen.
Also man muss schon sagen, es gibt einen Unterschied zwischen der Zeit damals vor 12 Jahren und heute. Und zwar sind unsere Handys viel besser geworden und wir haben alle mal irgendwie Pokémon Go gespielt. Pokémon Go, warum erwähne ich das hier? Weil es das erfolgreichste Augmented Reality Spiel aller Zeiten ist. Man kann da ja, erinnert euch dran, sozusagen Pokémons mit den Pokébällen fangen und dann gegeneinander antreten lassen. Und das macht man in Augmented Reality. Das war quasi die einfachste Art, wie man Augmented Reality machen kann, nämlich mit dem Handy-Display. Und ich glaube, auch in der Zwischenzeit haben wir uns schon mit vielen Konzepten auch angefreundet und gemerkt, ja, also sie sind zwar nicht völlig unkompliziert und unproblematisch, aber sie haben uns in unserem Alltag eigentlich nicht so viel gestört. Deswegen, glaube ich, sind wir heute nochmal ein bisschen aufgeschlossener, als wir es damals waren. Zumal Google sich tatsächlich gewandelt hat. Also wenn es damals wirklich das Böse war, ja, im digitalen Bereich, muss man sagen, hat sich Google ganz gut gemausert. Heute würde man eher sagen, es ist alles, was von Elon Musk kommt und Meta ist das Böse, zumindest so gefühlt. Und deswegen hat sich das ein bisschen verändert von der Wahrnehmung her. Interessanterweise ist es selbst heute so, dass bei Meta-Produkten jetzt keiner sagt, du bist ein Glasshole. Da fehlt uns so ein bisschen der Begriff dafür. Das war damals natürlich, sagen wir mal, rhetorisch auch geschickt eingefädelt, das so zu tun. Aber es scheint so, als ob da auch so eine gewisse vielleicht Neugierde und Gleichgültigkeit da ist. Also die einen interessiert es überhaupt gar nicht und die anderen sagen, ach geil, tolle Technologie, das will ich jetzt kennenlernen, damit will ich tolle Sachen machen.
Ja, und generell sind ja diese Wearables viel normaler geworden. Smartwatches haben sich in dieser Zeit etabliert, ne? Die gab es ja damals auch noch nicht so. Ich glaube, das spielte auch rein. Ja, und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Ihr könnt uns schreiben über unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind bei Instagram und bei Facebook. Und natürlich auch ganz oldschool via E-Mail, logbuchdigitalien@okawelle.de. Und da haben wir uns sehr gefreut, dass wir eine E-Mail bekommen haben von unserem Zuhörer Martin Wolter. Und das Thema war ja unsere letzte Sendung. Da haben wir ja über den Umstieg auf Windows 11 gesprochen und dass das manchmal gar nicht so einfach ist. Und da hatte Christian dann vorgeschlagen, man könnte ja bei Amazon oder bei irgendwelchen anderen Online-Händlern eine günstige 100 bis 200 Euro Windows-Kiste kaufen und kriegt dann eine Windows 11-Lizenz obendrauf. Und da hat der Martin uns geschrieben, liebes Team, ich finde es sehr schade, dass ihr die Open-Source-Welt so völlig ignoriert. Ich verwende Debian mit Cinnamon GUI seit Jahren beruflich und schätze die fast schon langweilige Zuverlässigkeit und Unauffälligkeit. Zudem lässt es sich für eine effektive Arbeitsweise hervorragend konfigurieren. Meiner Frau und meinem Schwiegervater habe ich gebrauchte Notebooks mit Linux Mint eingerichtet, Preis je ca. 100 Euro. Und seitdem gibt es kaum noch Rückfragen. Falls ihr euch damit nicht auskennt, könntet ihr die Systeme mit Live-Sticks probieren, zum Beispiel eben Linux Mint. Und neuerdings, schreibt Martin, sorgt Cashy OS für Furore. Ja, auf jeden Fall berechtigter Hinweis. Natürlich gibt es Linux. Wir ignorieren auch eigentlich gar nicht die Open-Source-Welt. Haben wir schon oft thematisiert, auch in Logbuch Digitalien. Ist natürlich auch immer eine Alternative, ne? Windows sind natürlich die meisten mit vertraut und der Umstieg von Windows 10 auf Windows 11 ist für die meisten Otto-Normalverbraucher, wie man so schön sagt, vielleicht irgendwie der geradlinigere Weg, weil Linux doch in Teilen doch anders funktioniert als eine Windows-Version. Aber klar, da hat der Martin recht. Man kann auch eine Kiste nehmen, wo jetzt zum Beispiel Windows 11 nicht mehr mit kompatibel ist und haut da eben ein Linux drauf, eine schlanke Linux-Version und dann läuft der wieder wie neu.
Ja, und wir haben ja auch schon vorher in einigen Sendungen gesagt, also ihr müsst euch auch kein Microsoft Office-Paket kaufen. Es gibt auch Open Office und ähnliche Open-Source-Produkte, die man genauso gut nutzen kann. Also ich glaube, das Wichtige ist halt, wie Markus schon sagte, viele kommen aus der Windows-Welt und suchen nach einer Alternative. Linux ist genauso eine Alternative. Wir könnten auch macOS noch dazu nehmen als vielleicht teurere Variante und Alternative.
Chrome OS.
Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man ausnutzen kann. Und da lohnt es sich natürlich, wer die Zeit hat und vor allem die Lust hat, sich zu informieren, was es da auf dem Markt gibt. Und das ist einfach nur für uns nochmal die Zusammenfassung.
Ja, und inzwischen hat sich auch in Sachen Windows 10 etwas getan. In 2 Wochen, am 14. Oktober, da läuft ja der Support aus für Windows 10. Und inzwischen hat Microsoft bekannt gegeben, als Privatnutzer wohlgemerkt, kann man jetzt ein Jahr lang, also bis zum 13. Oktober 2026, diese Extended Security Updates, also Sicherheitsupdates für ein Jahr kostenlos bekommen. Voraussetzung ist, so wie ich das verstanden habe, dass man sein Windows mit seinem Microsoft-Account verknüpft und dann regelmäßig auch mal online geht. Aber das ist ja, glaube ich, keine große Hürde. Ansonsten kostet das Ganze um die 30 Euro, wenn man dazu nicht bereit ist. Also ein Jahr habt ihr quasi noch Karenzzeit für den Umstieg auf Windows 11 oder eben, wie Martin schreibt, eine Linux-Distribution.
Kommen wir mal zurück zu unserem Thema heute, AR und VR und die virtuellen und gemischten Welten. Thomas, es ist vor, ich glaube 2 Jahre ist es her, ist ja die Apple Vision Pro auf den Markt gekommen und hat auf der einen Seite, fand ich persönlich, so einen leichten Hype wieder in das Thema gebracht, und aber auf der anderen Seite auch so eine gewisse Enttäuschung. Jetzt für dich als Journalistin aus der Perspektive, für wen ist dieses Gerät eigentlich gedacht? Was hat Apple damit bezwecken wollen, als sie die Apple Vision Pro auf den Markt gebracht haben?
Ah, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das fragen sich alle irgendwie. Also für wen sind diese Brillen eigentlich da und warum hat Apple das gerade gemacht? Das ist ganz cool, so ein bisschen Hintergrundinformationen zu haben, um das zu verstehen, warum sie das gemacht haben. Denn an dieser Brille haben sie tatsächlich auch schon 10 Jahre lang geforscht. Also die kam jetzt nicht erst irgendwie mal so eben raus, ein paar Jahre mal Gas gegeben und zack war die Brille da, sondern die haben sehr viele Jahre daran gearbeitet. Und Apple hat dann irgendwann gesagt, also der CEO von Apple, wir müssen die jetzt mal so langsam rausbringen. Und die Designer haben gesagt, ja, nee, aber wir sind ja noch nicht so weit, wie wir es eigentlich haben wollen. Apple wollte nämlich eigentlich tatsächlich schon die perfekte Augmented Reality Brille haben. Und dann hat aber der CEO wieder gesagt, nein, das Ding geht jetzt raus und hat sich, und das ist bei Apple etwas Besonderes, über die Designer hinweggesetzt und hat gesagt, wir hauen jetzt das Teil raus. Einfach um auch draußen zu sein und es draußen im Markt zu entwickeln. Das heißt, da ist es eine Brille draußen, die aus Sicht der Apple-Designer noch nicht so wirklich perfekt ist. Das ist ja eigentlich auch nie ein Gerät, also jedes Gerät kann man verbessern. Aber sie haben schon mal begonnen und das war eigentlich das Wichtige. Und für die XR-Branche, also alle, die sich professionell mit dem Thema schon seit Jahren auseinandersetzen und ganz besonders für die, die auch so diesen Oculus-Hype damals mitgemacht haben, also die erste große VR-Welle, für die war es immer so, wenn Apple mit dabei ist, dann geht's richtig los. Das heißt, da war immer eine riesige Vorfreude darauf, dass Apple endlich mal dann was macht. Und dann kam die Ankündigung. Und da war natürlich dann die Freude riesengroß und alle haben gehofft, jetzt kommt das ultimative Gerät, was endlich den Killer-Case, den Killer-Use-Case präsentiert. Der kam dann aber nicht so völlig offensichtlich, wie man sich das eigentlich denken würde. Und der Grund dahinter, der ist eigentlich vergleichbar mit anderen Geräten, die Apple rausgebracht hat und die auch andere rausgebracht haben, die zum ersten Mal auf den Markt waren. Es ist eigentlich sehr selten der Fall, dass bei solchen großen Projekten die erste Version gleich die ist, die komplett richtig gut funktioniert und jeder weiß, was man mitmachen soll. Beispiel das iPhone, das ist ganz klassisch, oder auch die Apple Watch, die tatsächlich beim ersten Mal zum Beispiel die Apple Watch alles konnte, aber nicht so richtig und sich deswegen auch nicht so richtig gut verkaufte. Mittlerweile ist die Apple Watch die erfolgreichste Uhr der Welt. Keine Uhr wird so viel gekauft wie die Apple Watch. Warum? Weil sie herausgefunden haben, ihr primärer Zweck, ihr Killer-Use-Case sozusagen, ist das Fitness-Tracking. Und somit haben sie was gefunden, was gut funktioniert. Was könnte das bei der Apple Vision Pro sein? Ja, da ist man noch so ein bisschen am Ausprobieren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich Filme gucken und Medienkonsum ein Weg ist, den sie gerade versuchen zu verfolgen und der tatsächlich auch sehr gut funktioniert. Also ich muss sagen, ich habe Avatar 2 in 3D auf der Apple Vision Pro gesehen und ich habe noch nie etwas gesehen, was so gut aussieht und so gut klingt außerhalb eines Kinos. Mhm. Also damit machen sie wirklich mächtig Eindruck und ich bin überzeugt, dass das tatsächlich eine Zukunft hat. Also Filme gucken, jetzt nicht mehr zu Hause auf dem Fernseher in 3D, sondern auf der Apple Vision Pro.
Hätte man aber diesen Move nicht auch dem anderen Konzern, am Beispiel Google oder von Google erwartet? Die sind mit der Glass ja schon mal vorgeprescht. Dann hat Meta Oculus übernommen und dann ist ein weiterer Konzern. Jetzt kommt Apple natürlich, weil die Erwartungshaltung natürlich, wie du sagst, auch auf Apple lag, was zu präsentieren. Und wo bleibt Google? Also es ist so die Frage, die ich mir gerade stelle.
Ja. Google hat eigentlich auch nie wirklich aufgehört, sondern sie haben auch diese Glasses erst vor 2 Jahren oder so komplett eingestellt. Bis dahin war sie für Industrieanwendungen noch da, auch wenn sie wirklich sehr wenig benutzt wurde, aber sie konnte im Prinzip genutzt werden. Das heißt, die waren nie wirklich weg und wussten auch, das kommt bestimmt irgendwann wieder. Ja, jetzt sind sie praktisch wieder dabei und einer der Gründe ist bestimmt, dass Apple Gas gegeben hat. Also das war für sie sicherlich auch nochmal der Moment, wo sie gesagt haben, okay, wenn die jetzt mit dabei sind, dann müssen wir uns das auch nochmal angucken, denn das ist eine große, praktisch die größte Konkurrenzplattform. Dazu muss man wissen, das Ganze passiert in einer Plattformökonomie. Was bedeutet das? Also man versucht User dadurch an seine Plattform zu binden, dass man denen in diesem Ökosystem so viele Services und Produkte anbietet wie möglich. Smart Speaker, Laptops, Handys, E-Mail-System, Filme, Musik, alles Mögliche, was man so als User eben auf seinem Telefon und seinem Laptop und so braucht und für den privaten Konsum. Und wenn jetzt Apple so eine Brille rausbringt, dann braucht Google ja auch sowas, weil sonst gehen eventuell Leute wegen der Brille in ein anderes Ökosystem. Und das war durchaus bestimmt der Trigger, da mitzumachen. Und dann kommt noch ein weiterer Faktor hinzu. Wir haben praktisch seit 3 Jahren einen Gen AI, also einen Large Language Model Hype, einen Medienhype rund um künstliche Intelligenz. Und da ist Google natürlich schon immer auch weit mit da vorne gewesen. Die haben ja das eigentlich erfunden, diese Form des Large Language Models, haben es Open Source gemacht und OpenAI hat es dann genutzt, um dann mal so einen ersten Aufschlag zu machen, was dann zu einem Hype führte. Und für Google ist das auch eine perfekte Chance, dieses Large Language Model in diese Brille zu stecken, weil man muss dazu wissen, so eine Brille könnte das perfekte Interface sein für künstliche Intelligenz, weil sie die Umgebung wahrnehmen kann durch Sensoren, durch eine Kamera, durch Mikrofone und sie dadurch besonders hilfreich sein könnte. Und deswegen ist es eigentlich völlig klar, dass Google irgendwann dazu kam und dass sie jetzt voll dabei sind. Also wir erwarten quasi am 21. Oktober erwarten wir von ihrem Partner Samsung das entsprechende erste Headset für ihr neues Ökosystem Android XR und vielleicht auch eine KI-Brille.
Und wahrscheinlich werden die Preise dann auch für Privatleute erschwinglicher werden. Oder glaubst du, dass es auch so die jenseits der 3.000-Euro-Kategorie wird?
Zukunftsvorhersagen sind immer sehr schwer zu treffen, aber es gibt so ein paar Gerüchte, ein paar Hinweise, dass es sich sowohl zwischen 1.000 bis 2.000 Euro handelt, eher so 1.800 vielleicht. Was ja deutlich, was die Hälfte des Preises wäre, der Apple Vision Pro.
Ja.
Dazu muss man wissen, die Apple Vision Pro hat sehr tolle Displays eingebaut gehabt und hat noch ein Außendisplay gehabt. Also hat wirklich alles rausgehauen, was man irgendwie technologisch machen konnte. Das erklärt natürlich den Preis. Und dann haben sie noch so ein ganz tolles Headstrap für 800 Euro. Und also ein bisschen übertrieben, aber nichts anderes haben wir ja von Apple erwartet. Von Google wird es ein bisschen billiger. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass sie natürlich auch gelernt haben mit Android, dass ein bisschen billiger und diverser auch eine gute Möglichkeit ist, sich im Markt zu etablieren.
Genau, die Technik bei Apple auf jeden Fall mega beeindruckend. Ich habe die Brille auch schon ausprobieren dürfen. Gerade was du sagst mit Filme gucken. Ich habe jetzt gerade eine Brille gesehen von einem chinesischen Hersteller, glaube ich. Kostet so um die $400, also wesentlich günstiger. Und die ist genau dafür da, um Medieninhalte beispielsweise auf längeren Flugreisen zu konsumieren. Und dann hat man halt sein Kino immer dabei, ne? Und gerade für solche Anwendungen ist das, glaube ich, eine ideale Technologie.
Die Frage ist natürlich jetzt so ein bisschen, was machen wir mit diesen Brillen? Also was ist das Killer-Feature oder die Killer-Anwendung? Also ist es eher, ich kann mich an Diskussionen erinnern, wo man gesagt hat, oh, das wird die Game-Industrie völlig revolutionieren, jetzt auch Spiele in VR oder in AR zu erleben. Und ich frage mich, gerade du auch mit dem Bezug Köln und Gamescon, ist das so ein Riesenthema? Sind die Gamer alle jetzt in VR unterwegs oder ist es tatsächlich, sucht man noch nach der Killer-Applikation? Weil die Filmwelt, ja, man kann Filme mit diesen Brillen gucken, aber auch da ist es nicht der Riesendurchbruch. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, wo der 3D-Fernseher mit der 3D-Brille gehypt worden ist, der ja auch mittlerweile so ein bisschen in der Versenkung geschwunden ist. Ich habe so das Gefühl, die sind noch auf der Suche nach der Funktionalität oder nach der Anwendung, wo man nicht um AR oder VR drumherum kommt?
Ja, das ist eine super spannende Frage, weil sie auch wirklich komplex ist. Wie immer, wenn wir über gesellschaftliche Entwicklungen, technische Entwicklungen in der Gesellschaft sprechen, wann kommt es sozusagen zum Durchbruch? Also wir warten sozusagen auf diesen Hockeystick, ja? Also das Absatzzahlen, das Umsätze, wie, also nicht linear verwachsen oder nach unten fallen, sondern dass es praktisch exorbitant steigt, wie ein Hockeystick eben aussieht, diese Grafik, wenn man das grafisch darstellen wollte. Wann passiert das? Das ist so die große Frage. Und woran erkennen wir das? Also es gibt so ein paar Entwicklungen, die sind vielleicht ganz interessant, jetzt hier mal zu erwähnen. Das eine ist, es gab noch nie so viele VR-Headsets und Smart Glasses, Display Glasses, also zum Beispiel von X-Real, das ist auch eine andere Firma, die brechen jedes Jahr einen neuen Rekord im Verkaufszahlen, was ihre Display-Brillen angeht. Das sind so Brillen, wo man tatsächlich einfach nur Displays sieht. Computermonitore kann man es anschließen, Nintendo Switch und so ein Kram. Und hat dann halt riesigen Monitor vor sich. Also muss man feststellen, es gab noch nie so viele Geräte auf dem Markt wie heutzutage. Allerdings verläuft das alles ziemlich linear. Und es schwankt auch so ein bisschen. Also zum Beispiel verkauft sich die Meta Quest 3 gerade nicht super stark, sondern man merkt so ein bisschen Einbrüche, aber zum Winter wird es dann wieder ein bisschen mehr, zu Weihnachten so, ne? Also da merkt man schon auch, ist sehr saisonal bedingt, fluktuiert generell, aber geht es nach oben. Was die Cases angeht, Gaming ist immer noch das am häufigsten genutzte Feature von allen VR-Brillen. Da gibt es zum Beispiel die Subkategorie der PC-Gamer, wo man auch denkt, okay, die sterben irgendwann aus, weil es so einen Trend gab, dass VR-Headsets keine Kabel mehr haben. Und wenn sie nicht mit dem Computer verbunden sind, haben sie nicht mehr so viel Rechenpower, haben eine schlechtere Grafik. PC-Gamer lieben aber gute Grafik. Ganz im Gegenteil, es gibt Zahlen, die zeigen, dass es noch nie so viele PC-VR-Gamer gab, also die über den Computer ihre Brille anschließen und eine ganz tolle Grafik auf ihrer Brille haben. Also da steigt es und die ganze Zeit, und es kommen jedes Jahr neue Spiele raus, wo man denkt, wow, wirklich fast schon AAA-Niveau, wo kommt das plötzlich her? Also da wird auch ordentlich Content geliefert. Das zweite Anwendungsgebiet ist Fitness. Steigt ständig. Also es gibt immer mehr Fitness-Startups, die tatsächlich Apps rausbringen, damit die Leute da drin Sport machen, in VR oder Mixed Reality. Und es ist keineswegs so, dass die Leute das weglegen und nicht mehr nutzen, sondern da haben sie auch Communities gebildet. Und da gibt es noch der andere große Teil, den man hier vielleicht noch erwähnen muss, ist sozusagen der B2B-Anwendungscase. Das ist auch ein Bereich, mit dem ich mich sehr viel beschäftige. Das sind quasi Anwendungsfälle, die sehr individuell auf die Nutzungsbedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind. Also wir reden da über Coachings, über Sicherheitstrainings, über Designgeschichten, über Team-Meetings, Remote, was wir zum Beispiel während Corona gelernt haben, Workshops im Metaverse, wenn man das so nennen will. Eine stetig wachsende Gruppe von Leuten, die die Brillen benutzen. Und da muss man auch sagen, da gibt es eine Studie von der TU Köln, die vor 3 Jahren rauskam, ich meine mich da richtig zu erinnern, die gezeigt hat, dass wenn früher VR-Headsets in Unternehmen angeschafft worden sind, sie nach 3 Monaten immer in die Schublade verschwunden sind, sie jetzt tatsächlich zu festen Einrichtungen werden, wo es jemanden gibt, der sich drum kümmert und die Projekte tatsächlich auch weiterentwickelt, weil es dafür eigentlich gute, zuverlässige Cases gibt. So, also wir müssen beobachten, die Absätze wachsen linear, die Cases wie Sport, Fitness, B2B-Cases wachsen jedes Jahr und werden besser und besser. So, und jetzt muss praktisch eigentlich irgendwann mal der Moment kommen, wo allen klar wird, jetzt brauche ich auch eine Brille und der kommt vielleicht irgendwann. Wir sagen in der Szene immer scherzeshalber 5 bis 10 Jahre, also sagen wir immer, jedes Jahr 5 bis 10 Jahre, und der kommt halt einfach nicht und wir wissen aber auch nicht warum. Und das könnte sein, dass es einfach dann irgendwann mal Bumm macht, wenn sozusagen der Formfaktor der Brillen so gut geworden ist und die Cases, die Anwendungsfälle auf den Brillen so gut, dass tatsächlich es eigentlich gar kein Argument mehr gibt, sie nicht mehr zu nutzen. Aber wann wird das sein? Man weiß es einfach nicht. Es ist super schwer vorherzusagen. Das macht immer Spaß, darüber zu sprechen, aber ja, es ist wirklich schwer einzuschätzen.
Ja, du hast über PC-Gamer gesprochen. Ich glaube, Half-Life Alyx vor ein paar Jahren, dieses ja, Half-Life-Game, was man mit der VR-Brille spielen konnte, das hat einen ziemlich großen Schub gegeben bei den Leuten, die sich so ein Gerät angeschafft haben. Natürlich brauchte man dann auch den entsprechenden Rechner, aber so wie ich das mitbekommen habe, sieht das wohl sehr beeindruckend aus, auch im Vergleich zu Spielen, die man auf irgendwelchen Konsolen spielen kann. Und vorhin haben wir ja darüber gesprochen, dass diese VR-Technologie immer mal kam, auch in den 90er Jahren, ich glaube 80er Jahren gab es sogar schon Versuche, und ich habe mich gerade erinnert, in Braunschweig gab es früher immer eine jährliche Messe, Harz und Heide hieß das. Da konnte man verschiedene Dinge sehen, so Haushaltssachen, alles Mögliche gibt es inzwischen nicht mehr. Aber da kann ich mich erinnern. Ich glaube, in meiner Grundschulzeit, irgendwann in den 90ern, da habe ich damals schon eine VR-Brille ausprobiert. Natürlich noch sehr pixelig, gar nicht zu vergleichen mit der Apple Vision Pro, aber es gab sowas.
Eine letzte Frage, die wir noch haben, Thomas. Wir sind gerade auch natürlich in Kriegszeiten mit dem Thema Drohnen konfrontiert und gerade auch die Drohnenszene, also FPV heißt, glaube ich, das der Fachbegriff, wenn man mit einer Brille Drohnen fliegt. Und wie siehst du da die Perspektive, also gerade auch mit dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs oder ähnliches? Wird dieses Thema VR und Drohnensteuerung auch so aus dem militärischen Kontext nochmal zunehmen, gerade mit den Veränderungen?
Also da bin ich tatsächlich nicht so der richtige Ansprechpartner, weil ich mich mit Militärtech nicht so gut auskenne. Was ich weiß und dazu sagen kann, ist, dass die Brillen, die man braucht, um um Drohnen zu fliegen, sich tatsächlich sehr stark von dem unterscheiden, was man gemeinhin so als VR bezeichnet. Also es sind wirklich ganz andere Brillen, die sehr klein sind und nur dafür gemacht sind, damit man diese Drohnen steuern kann. Das muss man auch anders trainieren wie mit VR-Brillen. Da muss man auch einen robusten Magen haben, soweit ich weiß, weil man da gnadenlos aus Sicht der Drohne fliegt. Und die können sehr schnell sein, die können sehr hoch fliegen. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Kategorie. Deswegen, ich glaube, das hat keine direkten Auswirkungen drauf. Aber ich würde sagen, das ist bemerkenswert, was da mit den Drohnen passiert. Und hat eigentlich nicht so große Auswirkungen auf die XR-Branche an sich.
Sagt Thomas Riedel und in ein paar Jahren in der Zukunft, wenn es dann den großen Durchbruch gibt für diese Brillen, sprechen wir uns wieder und werden das Ganze analysieren im Rückblick. Thomas, vielen Dank, dass du unser Gast warst heute.
Sehr gerne.
Vielen Dank und wir beenden unsere Sendung traditionell mit unserem monatlichen App-Tipp. Thomas, hast du vielleicht eine App in petto, die du unseren Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest?
Ja, und zwar kennt ihr das vielleicht alle auch noch aus eurer Kindheit. Ihr hattet vielleicht mal so ein kleines Ei, so ein elektronisches Ei dabei, so eine Art Pokémon, das gefangen war in einem Plastikei und das habt ihr dann gezüchtet. Mir fällt gerade der Name nicht ein, wie das heißt.
Tamagotchi.
Genau, ein Tamagotchi. Und wer Sehnsucht hat nach einem Tamagotchi und gleichzeitig aber ein bisschen Fokuszeit braucht und sich daran erinnern möchte, mal vom Handy wegzugehen und sich auf eine Arbeit zu konzentrieren, der kann Focus Friend installieren. Das ist eine Mischung aus einer Focus-App und einem Tamagotchi. Denn je mehr man sich fokussiert, desto mehr Punkte bekommt dieser Freund, dieser Fokus-Freund. Und dann kann man dem sein Zimmer schön ausbauen. Bekommt man Punkte, kann man Möbel kaufen. Und so ein bisschen die spielerische Variante einer Fokus-App, die einen davon abhält, Quatsch auf dem Handy zu machen, während man eigentlich arbeiten sollte.
Ja, das ist doch ein guter Tipp. Das installieren wir uns gleich, Christian, oder?
Ja.
Hast du denn was dabei?
Ja, ich habe die App Beeper mitgebracht. Beeper ist eine App, ihr kennt wahrscheinlich alle das Problem, man hat diverse Messenger auf einem Handy installiert, Trema, Signal, WhatsApp und wie sie alle heißen und man muss ja immer so ein bisschen hin und her jonglieren, wen erreiche ich über welches Tool, wen finde ich wo habe ich wem zuletzt geschrieben und so weiter und so fort. Und Beeper ist praktisch so eine Sammel-App, die praktisch diese ganzen Messenger-Konten in einer App vereint. Ist im ersten Bereich kostenlos, aber dann halt, wenn man alle Messenger-Dienste einbinden will, kostet das natürlich dann schon ein paar Euro im Monat, aber bietet halt tatsächlich die Möglichkeit, die Übersicht nicht so schnell zu verlieren, weil halt alle Chats aus allen Tools quasi in einer Timeline zusammenlaufen und in der Form sichtbar werden. Also wer so einen Struggle hat und so ein Problem hat, die Übersicht zu verlieren, der kann sich mal Beeper angucken, ob das eventuell sein Problem lösen könnte.
Ja, und ich habe mich mal wieder wieder mit mobilen Videoschnitt-Apps beschäftigt. Gibt es ja jede Menge, CapCut beispielsweise. Und dann bin ich jetzt beim Ausprobieren mal wieder bei Adobe Rush gelandet. Ist von Adobe. Funktioniert ganz gut. Habe ich ein kurzes Video mitgeschnitten. Könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank, Thomas Riedel, dass du da warst. Schöne Grüße nach Köln. Einen schönen Abend dir.
Dankeschön, ebenso.
Und Christian, wir hören uns wieder in genau 4 Wochen. Das ist am 28. Oktober. Und bis dahin wünschen euch Markus Hörster
und Christian Cordes
eine schöne digitale Zeit.